Da waren auf alle meine Klamotten Chippy geschrieben. Chippi. Da war ich natürlich nicht besonders begeistert, weil Chippy in meiner Heimatsprache, Chippy, heißt übersetzt Göre.
Oh.
Ja, und das war natürlich nichts, was man sich vorstellt als Spitzname. Ja gut, aber ich könnte nicht dagegen kämpfen. Also jetzt heiße ich Chippy.
Die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke.
Genau, sind schon wieder 2 Wochen rum. Letzte Folge war ja unser Best of 2022. Da könnt ihr natürlich jederzeit gerne nochmal reinhören. Ist ja noch im Archiv. Und euch nochmal anschauen und anhören. Vor allem, welche Gäste wir im letzten Jahr da hatten. So, und jetzt fangen wir also von vorne an im Jahr 2023. Und ich freue mich heute ganz besonders über einen Gast, über einen Trainer, wo ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass ich den wahrscheinlich nie bei mir im Podcast haben werde. Weil der Mann normalerweise, so hatte ich zumindest das Gefühl, sehr ungerne Interviews gibt. Aber jetzt macht er eine riesengroße Ausnahme und dann muss er auch gleich richtig ran hier bei uns bei Vollhorst. Hier ist Jean-Pierre Cavallo. Grüß dich, Chippy.
Hallo, Alex.
Ich habe es gerade schon gesagt, normalerweise, ich weiß das ja immer schon, dann hast du irgendwo einen Starter und ich will dann da mit meinem Mikro auf dich zugehen im Führing und dann weiß ich immer schon gleich am Gesichtsausdruck, oh, das wird jetzt heute wieder eine ganz schwierige Kiste. Machst du normalerweise nicht so gerne, ne, Interviews?
Nee, so gerne nicht. Aber die sind auch in unserem Job nötig. Und das machen wir immer wieder mit und gern, weil wir müssen ein bisschen auch unseren Job gut, unseren Beruf gut verkaufen. Aber ich bin, wie gesagt, lieber hinter der Kamera als da vorne.
Ja, es ist natürlich schon so, man erfährt ja dann auch ein bisschen mehr über euch, auch über eure Pferde. Das ist natürlich auch für die Wetter dann ganz interessant, wenn man da so einen Tipp vielleicht auch mal bekommt oder so. Aber machst du das dann irgendwie nicht gerne, weil du da so ein Aberglaube hast oder ist das wegen der Sprache irgendwie oder einfach kein Bock?
Ja, wahrscheinlich, weil ich der Typ nicht dafür bin, wegen der Sprache, weil ich gehe nicht gern in Vordergrund steht, immer lieber hinter die Kulisse arbeitet, aber ja, so ist das.
Wobei, ich meine, die Sprache klingt ja schön, also so Französisch, dieses, es hört man ja schon sehr, sehr gerne. Ich habe aber mal gehört, dass du eigentlich gar nicht so gerne 100% als Franzose bezeichnet werden möchtest, weil deine Wurzeln eigentlich sogar portugiesisch sind. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja. Ich bin zwar in Frankreich geboren, aber meine Eltern beide kommen aus Portugal.
Also mit anderen Worten, müsste man dich eigentlich auf Portugiesisch jetzt ansprechen. Ich kann da, das ist echt so eine von den
Ja,
Sprachen, wo ich,
leider nicht, weil
ah!
ich kann kein Portugiesisch.
Ah, okay. Ja, weil das wird ja häufig gesprochen, eigentlich Portugiesisch, ne? Auch so Brasilien, was weiß ich wo überall, aber man kommt da irgendwie trotzdem nicht so in Kontakt damit, ne?
Ja, in Brasilien, in Portugal, ein paar Länder in Afrika, glaube ich auch.
Ja.
Aber in Macau kann man auch gut Portugiesisch sprechen. Das war eine portugiesische Kolonie auch. Aber sonst, ich glaube, mit Englisch und Spanisch und Französisch kommen wir ein bisschen weiter.
Ja, aber wenn deine Eltern beide Portugiesen waren, das ist ja schon komisch, wenn du das dann gar nicht sprechen kannst. Also haben die sich da nie irgendwie mit Verwandten oder so auf Portugiesisch unterhalten oder hast du mal zugehört?
Doch, ich verstehe auch Portugiesisch mehr oder weniger, aber das waren die 70er Jahre. Ende 60er Jahre, da waren die Portugiesen in Frankreich die erste Generation. Und gut, ich hatte die ersten 3 Jahre Portugiesisch gesprochen. Nach kam die Kindergarten und war unsere französische Sprache nicht besonders gut. Und solange ich weiß oder mir erklärt worden ist, dass eine, sag ich mal, nicht gut informierte Lehrerin meine Eltern empfohlen hatte, nicht mehr Portugiesisch zu Hause zu sprechen, dass wir uns gut integrieren können.
Gut, aber jetzt kannst du dafür fließend Französisch und fließend Deutsch auch. Also von dem her ist doch alles gut. Und es gibt gute portugiesische Restaurants übrigens. In Hamburg bin ich da das erste Mal auf den Trichter gekommen. Da gibt es so ein ganzes Portugiesenviertel und da kann man echt richtig gut essen und auch trinken.
Ja, das kann man überall, glaube ich, wenn man einen guten Koch erwischt.
Ja, das stimmt schon, aber die haben ja so ein richtiges Portugiesenviertel da. Die haben echt richtig mit Wein und Portwein und Schnäpse gab es da noch portugiesische und was weiß ich und so ganz viele so wie so Tapas-mäßig und so. Das fand ich echt gut. Also es hat Spaß gemacht.
Und dann gibst du mir die Adresse, dass ich für nächstes Mal, wo ich in Hamburg bin, einmal auch probieren kann.
Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Oder du kommst einfach mal mit. Ist wirklich immer eine sehr schöne, sehr große Runde, tolles Essen und viel Knoblauch auch vor allem. Das ist sehr
Ja,
gut.
genau, ja.
Ja.
Viele Knoblauch.
Viel Knoblauch, das ist wichtig.
Aber
So.
dann muss man nach Hause gehen.
Ja, das stimmt schon. Aber dann kannst du auch wieder genug Wein trinken und dann hast du es wieder ein bisschen ausgeglichen, weißt du? Dann irgendwann riechst du nach allem und dann geht das auch irgendwie.
Na gut.
Sehr gut. Wo bist du jetzt gerade? Du bist gerade in Canzoumer, ne? Wahrscheinlich.
Ja, genau, ja. Ich bin noch in Canzoumer bis morgen. Und morgen fliege ich zurück. Ich bin letzte Woche hergeflogen am Freitag. Ich bin eine Woche hier geblieben. Hab die Vorbereitung für das Meeting getroffen und meine Junge hier, der alleine bleibt mit zwei Pferden, die Anweisung gegeben und jetzt kann ich zurückfliegen. Jetzt macht der Robin alles alleine.
Robin Hans ist das.
Ja, genau, ja.
Ganz junger Reiter. Ich finde mit einem sehr feinen Händchen, schöner Reitstil, der von dir auch schon sehr, sehr viele Chancen bekommen hat, ne? Also bis hin zum Derby-Start. Das ist ja in dem Alter und in dem Stadium von der Karriere auch nicht so ganz üblich. Also das war früh.
Ja, natürlich. Ich wollte ihm sofort das Vertrauen gegeben und ihm ein bisschen das Gefühl geben, dass er die Chance kriegt. Das hat auch sehr gut funktioniert am Anfang und das ist im Laufe des Jahres, weil die Form vielleicht nicht da war, die richtige Pferde nicht gewinnen könnte und es immer ein bisschen irgendwo eng geblieben.
Jetzt hast du gesagt, also du fliegst dann morgen jetzt wieder zurück nach Hause. Das heißt also dann wahrscheinlich nach Mülheim, da auch mal im Stall gucken, dass da alles läuft. Aber ich glaube, sonst ist es so, die Pferde selber, die da in Canzoumer bei dem Meeting dabei sind, die bleiben ja die ganze Zeit, oder? Also da muss man ja so Boxen mieten, glaube ich, habe ich das mitbekommen.
Ja, genau, ja. Die Pferde bleiben bis Ende Februar. Wir müssen uns für Boxer bewerben. Früh war etwas schwieriger, weil es waren viele Anfragen. Und heutzutage ist ziemlich einfach, weil auf der ganzen Platz da hier auf der Rennbahn sind noch Boxerlehrer. Durch ein paralleles Programm in Deauville und in Chantilly, Pornichet, Lyon, in Pau haben die Franzosen eine Menge an Alternativen durch den Winter und die Trainer und die Pferde aus Paris, die kommen nicht mehr runter.
Ah,
Also
okay.
Boxen zu kriegen in Canzoumer ist easy. Von 20 Jahren war natürlich oder von 10 Jahren war natürlich ganz anders.
Ja, das habe ich mitbekommen. Damals, da musste man sich ganz früh bewerben und hoffentlich hast du welche bekommen und dann wolltest du 10 Boxen, hast aber nur 5 bekommen und dann war
Genau, ja.
es, genau, dann war es irgendwann so, dass man konnte die untereinander so ein bisschen tauschen. Erlaubt war das, glaube ich, nie, aber die haben ein Auge zugedrückt und dann irgendwann haben die, glaube ich, gesagt, das geht jetzt gar nicht mehr. Also kannst jetzt nicht sagen, wenn der Cavallo 5 Boxen hat und der Marcel Weiß hat 5 Boxen und der eine braucht aber 7, dass man da untereinander tauscht, das geht nicht mehr, ne? Das haben die ab.
Nee, das geht nicht. Nee, das ist mal gegangen. Vielleicht von 20 Jahren noch, kann ich mich noch erinnern. Aber heutzutage wird das ziemlich kontrolliert. Und aber wenn man 10 Boxen braucht, dann kriegt man auch die 10 Boxen. Also jetzt braucht man diese Abmachung nicht mehr treffen, weil es gibt eigentlich zu wenig Pferde. Ich glaube, die haben eine Kapazität von 400 Boxen mit die Traber zusammen. Aber wie gesagt, die Hof, wo ich gerade stehe mit meinen Pferden, da sind mit Sicherheit noch 30 Boxen leer.
Oh, okay. Jetzt hast du ja zwei dabei, hast du gesagt. Der eine ist Lexington Gold, das habe ich mitbekommen. Der ist gestern gelaufen. Und wer ist der andere?
Die Stute Kaslaner, die läuft am kommenden Montag.
Oh, da müssen wir gleich drüber sprechen. Aber wie ist das jetzt eigentlich? Also müssen die beiden jetzt quasi dann dort bleiben und für die sind die Boxen oder kannst du jetzt rein theoretisch auch sagen, nee, die zwei nehme ich wieder mit und an andere zwei von dir kriegen die Boxen?
Rein theoretisch könnte ich das, aber ich musste erstmal die Pferde bei France Gallo registrieren lassen für den Meeting. Und France Gallo kontrolliert, ob die Pferde schon lange bei mir sind. Also es ist nicht so, dass ich von heute bis morgen ein Pferd darunter schicken kann, ohne Bescheid zu sagen, der vorgestern nicht bei mir stand. Da muss ich auch Gallo nicht fragen. Und dann kriege ich von France Gallo eine Zusage oder Absage und dann kann ich die Pferde austauschen. Aber das ist nicht der Ziel, weil alle anderen Pferde, die ich in Mülheim zurzeit stehen habe, sind für die nächste Woche nicht vorbereitet. Also im Meeting muss man schon die Pferde fit kriegen vorher. Und das bedeutet schon ein paar Wochen, müssen die Pferde trainiert. Und die ich in Mülheim zurzeit stehen habe, sind in Winterpause. Also das bleibt bei den beiden.
Okay, und Lexington Gold, der ist jetzt Achter geworden. Da hast du aber, glaube ich, im Vorfeld schon gesagt, boah, der hat viel, viel Gewicht bekommen, ne, für die Siege davor. Der steht ein bisschen hoch in Frankreich.
Ja,
ne?
Genau, der ist bestraft worden. Der hat zwei Handicap gewonnen, mal in Vittel und in Argentan. Die Scheuklappen damals hat ihm gut geholfen. Und wenn man zwei Handicap hintereinander gewinnt, war man mal bei der zweiten Handicap direkt bestraft. Der hat auch diese Handicap sehr leicht gewonnen, muss man auch dazu sagen, mit 5 oder 6 Längen. Und dafür haben die beiden Sieg zusammen 8 Kilo gekostet.
Oh, okay.
Und er leidet immer noch heute darunter. Und mittlerweile ist er schon 5-mal gelaufen und hat nur noch 2,5 Kilo verloren. Das ist eigentlich viel zu wenig für die 5 Starter. Der steht jetzt bei 33 Waller und meiner Meinung nach hat er noch ein oder zwei Kilo zu viel. Und dann wurde er wieder nach vorne auftauchen. Gestern ist er ganz gut gelaufen. Der ist nur 2,5, 3/4 Längen geschlagen. Also das ist nur eine Frage der Zeit, aber da sollte der Handicapper noch das Pferd richtig anschätzen und dann ist er wieder vorne dabei.
Also das heißt, nächstes Mal noch abwarten oder meinst du, nächstes Mal könnten wir schon mal ein paar Euro wetten, vorsichtig?
Ja, also das Rennen war ganz gut und der Luft aus dem Mittelmeer plus der Sonne von der Côte d'Azur kann die Pferde auch ein bisschen helfen, wenn sie sich gut fühlen. Und ich gehe schon davon aus, der war gestern, ist ja meiner Meinung nach sehr gut gelaufen. Handicap in Frankreich sind schwierig, ja, sind 8 bis 10 Pferde innerhalb von 3 Längen auseinander. Da braucht man eine gute Startnummer, die Bodenverhältnisse müssen auch stimmen, der Rennverlauf muss auch stimmen und so einfach ist es nicht. Du kannst innerhalb von einem Taschentücher kommen 4, 5 Pferde in Frage. Also die Toto sollte nochmal was interessant sein, dass man zu einem Pferd immer folgen sollte.
Gut, also jetzt müssen wir natürlich aber auch noch über Caslana sprechen. Schaue ich mir gerade mal an. Oh, von Ivanhoe. Das ist natürlich, das muss dir ja besonders am Herzen liegen, ne? Ivanhoe, ich weiß gar nicht, wie viel Gruppe 1 Rennen, mit dem du gewonnen hast. Ich glaube 2, ne? Mit
2.
Jetzt, ne? Japan Cup seid ihr auch mit dabei gewesen und so. Also das ist natürlich, merkt man sowas eigentlich dann, wenn du so einen Sohn oder in dem Fall eine Tochter von so einem Deckhengst hast, den du selber mal trainiert hast, dass da irgendwie so Ähnlichkeiten da sind, also so charakterlich oder so?
Es kann schon vorkommen, ja, bei Caslana, also charakteriell würde ich das nichts sagen, körperlich vielleicht, weil die hat einen Hals, einen Satz, der für eine Stute ziemlich breit ist, das hatte Ivanhoe auch. Ivanhoe war natürlich doppelt so groß und doppelt so stark wie Caslana. Aber da gibt es immer der ein oder der andere Punkt, wo man die Ähnlichkeit sieht. Ja. Mhm. Und ich freue mich, weil das nicht die einzige Ivanhoe, die ich in Stall habe und die ich trainiere. Und Ivanhoe war meine erste Gruppe 1 damals Sieger. Also die Stute ist natürlich was Besonderes, macht mir Spaß.
Hat der im letzten Jahr auch ganz nett Geld verdient, also zumindest mal so einen Großteil vom Trainingsgeld wieder eingaloppiert, aber der Sieg fehlt halt noch bei ihr, ne?
Der Sieg fehlt, die hat eine Valeur von 30, das ist auch gut für sie, genau was sie kann. Die sucht ihre Rennen zurzeit, die ist die letzte Zeit immer sehr gut gelaufen, aber wie gesagt, typisch französischer Handicap, und da muss alles passen. Jeden kleinen Fehler unterwegs, jeden schlechte Startnummer zum Beispiel, kann strafbar sein. Wenn alles passt, sollte nur eine Frage der Zeit, dass sie ein Rennen gewinnt. Ich könnte mir vorstellen, dass in Cancun mehr der Fall sein sollte. Die fühlt sich hier richtig wohl, also die hat richtig Spaß an der Arbeit hier. Und die gefällt mir wahnsinnig gut. Also es würde mir nicht überraschen, wenn sie die erste Sieger des Jahres sein werden.
Aber vielleicht schon Montag gleich oder meinst du, das Rennen braucht sie noch?
Nee, die ist gut vorbereitet. Das könnte Montag schon klappen.
Okay.
Einfach auf der Startnummer warten.
Dann warten wir da mal ab. Aber jetzt hast du ganz oft gesagt, dass die Pferde sich da so wohlfühlen da unten, ne? Also so vom Klima, von Wetter, was weiß ich was. Wie warm ist es denn da gerade? Oder wie, also von der Luft her muss ja auch toll sein, ne? Direkt am Meer und alles.
Der Luft ist gut. Warm ist es gerade nicht. Die erste Woche von dem Meeting war nicht so schön. Gab es viele Wolken. Mhm. Wir haben heute Sonne gehabt und gestern erstes Mal. Aber üblich ist das so, dass die Nächte hier sehr kalt sein könnte. Mhm. Also unter 5 Grad, zwischen 0 und 5 Grad, also 3, 4, 5 Grad ungefähr. Danach, wenn der Sonne aufsteht, und der steht meistens kurz vor 9, zwischen 8, 9 Uhr, bis 16 Uhr, 16.30 Uhr, Dann kann man bis 17, 18 Grad hochgehen.
Oh, okay. Das ist ja ordentlich.
Also das Problem ist immer die Temperatur und Temperaturunterschied zwischen Nacht und Tag. Da kann um gut 15 Grad runtergehen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also da muss man immer Pferdedecke, wir haben Winterdecke dabei, Sommerdecken oder ab und zu Nachmittag ohne Decken in die Box, weil der Sonne strahlt wirklich gut oder stark. Aber gut, also wir haben schon, wenn die Himmel blau ist, du kannst da 5, 6 Stunden volle Sonne kriegen. Das ist natürlich sehr angenehm.
So, Chippy, jetzt wollen wir mal ein bisschen über deine Karriere sprechen. Weil da gibt's ja, habe ich ja zwei Seiten voll, was du alles erlebt hast in deinem Leben, die ganzen Erfolge. Also erstmal als Jockey warst du hoch erfolgreich. Ich glaube, das waren über so 850 Siege oder irgend sowas. Einmal habe ich 853, einmal 854 gesehen. Ich glaube, dieser
Nee, genau, ist 18:53 Uhr.
853. Okay,
Ja.
dann stimmt die eine Statistik nicht, die ich habe. Ist da schon dieses eine Rennen da
Ja,
dabei? Du
vielleicht.
hast da ja
Ja,
so
ein Hindernisrennen, ja. Vielleicht ist er dabei darum. Also mit meinem Hindernissieger, die ich geritten habe, wäre 18:54 Uhr.
Siehst du?
Aber wir können auch 4 Traberennen dazu und ein Traber reiten.
Ja, also
Also das wäre schon
dann
fast.
sind's 859 eigentlich schon. Und ist dieses
Genau.
ehemaligen Reiten da auch mit dabei? Da hast du ja auch noch eins gewonnen, ne? In Baden-Baden, da wurdest du auch nass gespritzt mit Shampoos und
Ah, nee,
allem.
die habe ich nicht gezählt. Ja, klar, ja, die
Ja,
habe ich
also
auch
dann haben
nicht
wir sogar
gezählt. Die ist
860,
aber auch
siehst du?
gezählt, ja.
Also das wird,
Ja, das geht schnell.
wird.
Bald sind wir bei 1000.
Ja,
Vielleicht schaffen wir es bis
wir
1000.
nehmen noch jedes Ponyrennen noch mit und was weiß ich was. Aber das bist du nie
Nee,
geritten, Ponyrennen, oder?
nee, noch nie, nee.
Nee, aber so hast du angefangen, zumindest zu reiten, habe ich recherchiert auf Ponys.
Nein.
Da, das hat David Connolly Smith geschrieben. In einem englischen Artikel habe ich gelesen, dass du am Anfang wohl auf irgendwelche Ponys geritten
Ja
bist.
gut, also wenn ich mich unterhalte mit David Connolly Smith, ich mit meinem französischen Akzent und er mit seinem englischen Akzent und wir unterhalten uns in Deutsch, da kommt was ganz anderes raus.
Dann
Das tut
kommt
mir
dabei
leid.
raus, dass du mal Ponys geritten bist. Okay,
Genau, ja.
also
Ich
da.
bin einmal auf einem Pony gesessen, das stimmt schon in meinem Leben.
Ja, gut,
Das stimmt schon, aber
das bin ich
das
auch,
war's
aber
eigentlich. Ja.
ich bin als Kind auch schon mal auf dem Elefanten gesessen, aber das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie in
Ja,
Afrika
genau.
Elefantenrennen mitgeritten bin. Okay, also, das heißt, das stimmt schon mal nicht. Wir klären jetzt auf, da sind
Nee,
wir doch
das
auch
stimmt
dafür
nicht.
da.
Ja.
Okay, dann erzähl uns doch mal, wie bist du zum Rennsport gekommen, wenn es nicht über Ponys war?
Nee, das ist wegen ein Pony wahrscheinlich. Ich war irgendwann als Kind genau auf einem Pony draufgesessen, auf einem Campingplatz in Südfrankreich und das hat mir toll gefallen und ich wollte das irgendwie als Sport betreiben, habe ich meine Eltern ein bisschen auf Unterstützung gefragt, aber ich komme aus bescheidenem Verhältnis. Reitsport ist ein teurer Sport und das ging also nicht. Aber ich war ziemlich stur und ich habe immer wieder nachgefragt. Ja, und irgendwann ist ein Arbeitskolleg von meinem Vater, hat zu meinem Vater gesagt, ja, der ist so klein und so leicht. Ja, wenn er auf Pferde steht, warum schickst du nicht in der Jockeyschule? Und damals hatte ich von Jockey noch nie was gehört, noch nie ein Rennbahn gesucht. Ich wusste gar nicht, was ein Rennpferde ist. Aber ja, man könnte mal Pferde reiten. Und er hat gesagt, das ist, was ich machen will. Und dann haben wir uns beworben, damals in Lyon, auf diese Jockeyschule. Und da habe ich eine kleine Praktikum gemacht und bin ich aufgenommen worden. Und da habe ich erstes Mal auf ein Pferde gesessen und das war, glaube ich, das erste Mal und direkt auf diese englische Vollblüter. Also auf mit anderen Pferden habe ich noch nie was zu tun gehabt. Ja, der Anfang war ein bisschen schwer, weil, wie gesagt, mit 14 erstes Mal auf Pferde gesessen, da war etwas kompliziert. Da musste man erst mal lernen. Ja gut, ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, um es zu lernen, aber irgendwann habe ich das auch hingekriegt.
Okay, also dann hat deine Jockey-Karriere angefangen und das war dann erst in Frankreich, dann bist du, glaube ich, nach Österreich gegangen, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja, das stimmt, ja. Ich war kurz in die Schweiz noch, in Wilsdorf. Das war nach meiner Lehre, aber da bin ich nicht lang geblieben. Und da bin ich wieder zurück nach Frankreich, Bundeswehr gemacht erstmal. Und dann habe ich bei meinem zweiten Trainer in Frankreich, bei Jacques Dubois. Mein erster Trainer ist Jean Bertrand de Balanda und das waren beide Hindernistrainer. Also ich habe meine ganze Lehrzeit meine ganze französische Zeit bei Hindernistrainer gearbeitet.
Und
Und
dann.
irgendwann bin ich gefragt, ob ich Interesse hätte, nach Österreich zu gehen. Und mir ist versprochen worden, dass ich da ein paar Rennen reiten könnte. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist ein Fall, weil ich war noch kein Jockey damals. Ich war schon, keine Ahnung, 6, 7 Jahre im Rennsport. Ich hatte 2, 3 Flachrennen geritten und doppelt so viel oder vielleicht ja bis 20 Hindernisrennen schon mal geritten. Aber auch von Jockey sein war nicht die Rede. Also ich hatte nichts zu verlieren. Ich habe mir gedacht, ja, warum nicht? Ich kann das ausprobieren. Und dann bin ich nach Österreich gegangen. Und dann hatte eigentlich die Jockey-Karriere angefangen.
Und seitdem heißt er ja auch Chippy. Das kommt ja auch eigentlich aus der Zeit in Österreich, weil ein Ungar dir den Namen da gegeben hat.
Ja, das war der sogenannte Jockey-Dinner, der unsere Sache in Jockey-Umkleideraum aufgepasst haben. Ich war 9, mein Vorname ist Jean-Pierre, fang mit J und P, also in Französisch JP. Und aus ungarischer Nationalität hat er das falsch verstanden und er hat auf alle meine Klamotten Chippy geschrieben, Chippi. Da war ich natürlich nicht besonders begeistert, weil Chippy in meiner Heimatsprache Chippy heißt übersetzt Göre.
Oh.
Ja, und das war natürlich nichts, was man sich vorstellt als Spitzname. Ja gut, aber ich könnte nicht dagegen kämpfen. Alle haben sich lustig darüber gemacht und jetzt mittlerweile stehe ich dazu. Das ist schon knapp 30 Jahre her. Also jetzt heiße ich Chippy.
Okay, gut. Also, wir sind in Österreich. Chippy hat seinen neuen Spitznamen gehabt. Chippy, die Göre. Und dann nach 2 Jahren Österreich haben wir endlich dich nach Deutschland bekommen. Und dann erstmal nach München-Riem.
Genau, ja. Und dann bin ich bei Jutta Majeure gewesen, 5 Jahre lang. Und das war auch sehr schöne Zeit, muss ich sagen. Und von daher, von Jutta Majeure nachher direkt nach Westen zu Mario Hofer, der für mich eine Glückssache war, weil Mario Hofer hatte eine sehr gute Struktur. Der hatte viele Fähren und normalerweise ein Klassikerstall hat immer knapp über 40% an Zweijährigen und genauso viel an Dreijährigen. Und die übliche 20% sind ältere Pferde. Bei Mario hat sich die Verhältnis eh mehr zum ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Und es war viel Handicap-Pferd und dadurch, dass ich sehr leicht war und keine sogenannte Klassik-Jockey, da war der Stallstruktur von Mario eine willkommene Sache für mich. Und könnte ich viele Rennen reiten.
Weil du so arg leicht warst, ne? Dich hat man auch immer die
Ja,
Briefmarke
genau, das
genannt,
sind die
ja.
Handicap hier. Ja,
Ja.
genau, ja.
Was hast du gewogen damals?
Ja, also ich glaube, ich am Anfang, wo ich da bei Mario war, könnte ich sogar 50 Kilo, 49,5 Kilo reiten.
Oh, wow.
Dann haben sie der Rennsystem sich immer wieder geändert und ich Kilo nach oben gelagert. Jetzt mittlerweile sind wir bei 52, glaube ich, ohne Erlaubnis. Also ich hatte kein Gewichtproblem. Also ich wiege heute 56 Kilo zum Beispiel. Also wie gesagt, Sauna kannte ich nicht.
Wie hast du das denn geschafft, dass du nicht unheimlich dick geworden bist, als du aufgehört hast mit dem Reiten? Weil das wäre doch das Erste, was eigentlich jeder normale Mensch macht, wenn du nicht mehr, also wenn du alles essen darfst,
Ja,
was du willst.
weil ich die ganze Zeit
Du durftest
auch
immer.
alles essen durfte, was ich wollte. Also das ist mein normales Kampfgewicht. Ich musste nicht abnehmen oder nicht so oft abnehmen. Dadurch war das mein normales Gewicht. Also wenn ich nicht Jockey gewesen wäre, wäre ich trotzdem 50, 51 Kilo schwer gewesen.
Okay, ja, das ist gut.
Vielleicht 2, 3 Kilo mehr, weil ich vielleicht nicht so viele Sport betrieben hätte, aber mehr auch nicht.
Ja, können andere nur von träumen. Und natürlich im Rennsattel auch ein Riesenvorteil, wenn man so leichtes Gewicht reiten kann, gerade in den Handicaps, hast du ja selber gesagt. Und du hast ja trotzdem deine Grupperennen auch gewonnen, ne? Also so ist es ja nicht, dass du jetzt nur in den Handicaps oder so warst. Ich glaube, Gruppe 2 hast du gewonnen mit Fair Breeze und was weiß ich was, Rotec und so. Also.
Ja, ich meine, jeden den Hund findet auch eine Körner.
Ach, jetzt
Und
komm.
ja gut, ich weiß nicht, als Reiter 7, 8 Grupperennen gewonnen, glaube ich. Bei 800 Siege, das ist nicht besonders viel, aber auf den Genuss bin ich trotzdem gekommen und das hat natürlich sehr viel Spaß gemacht. Und jeden Rennen ist wichtig und Ich bin auch stolz auf meine kleine Gruppe rennen, gar keine Frage.
Ja, das kannst du auf jeden Fall auch sein. Aber die richtig großen Gruppe-Erfolge, die kamen dann eben als Trainer. Da hast du wie viel Gruppe 1 Rennen gewonnen? Ich glaube, 8 waren es, ne?
Nee, das waren 9.
9 sogar, genau, okay. Also das heißt, das war, lass uns die mal durchgehen. Also du hast zweimal Ivanhoe, hat zwei Gruppe 1 Rennen gewonnen. Dann war es Guignol und Ito. Das war im Jahr drauf.
Ja, also Ivanhoe hat den großen Preis von Baden und der große Bayerische Rennen gewonnen.
Das waren eh so deine Stammrennen. Die hast du doch, glaube ich, ganz oft gewonnen, die zwei Rennen, ne?
Der große Preis von Baden habe ich zweimal gewonnen und die bin ich auch noch zweimal gelaufen. Also einmal Ivanhoe und einmal Guignol. Und der große Preis von Bayern habe ich die viermal hintereinander gewonnen, ja. Einmal mit Ivanhoe, Ito, Guignol, zweimal Guignol, ja, genau.
Ja, dann hast du noch die Diana gewonnen mit Well-Timed damals. Und
Genau, ja.
dann gab es noch diesen Gruppe 1-Sieg in Longchamp, der natürlich ganz besonders war mit Alsson, das so ein bisschen wie ein Match-Race war, weil am Ende nur zwei Pferde gelaufen sind. Aber zwei gute Pferde,
Ja, ja.
genau. Ja,
Ja,
und
das waren zwei gute Pferde, aber ganz ehrlich, an diesem Tag hätte auch 10 Pferde laufen können. Da hätte keine Alsen geschlagen.
ja, tolles Pferd auf jeden Fall. Mittlerweile ja auch Deckhengst, Alsson und ja, die anderen auch. Ito, Ivanhoe, Guignol. Krasse Namen auf jeden Fall.
Einer zu vergessen, Giuliani.
Giuliani, stimmt. Siehst du, deshalb hatte ich 8.
Ja.
Wann hat der denn gewonnen?
Dallmayr, in München auch.
Ah, siehst du? Das war genau der mir hier nämlich
Ja.
fehlt, weil ich habe mir 8 Stück aufgeschrieben und habe Giuliani vergessen. Verrückt. Also, 9 Gruppe 1-Siege hast du. Das alles mit entweder Schlenderhahn oder Uhlmann Pferden.
Genau, ja.
Da warst du 6 Jahre lang Privattrainer auf der Anlage und dann kam Ende 2019 diese große Schocknachricht für alle, dass diese Privattrainingsbahn, das Privattrainingsgelände in Bergheim, dass das aufgegeben wird, dass die nichts mehr selber machen. Und das hast du auch sehr kurzfristig erfahren, so wie ich das mitbekommen habe damals, ne?
Ja, wir haben die ganze Stadt hat alles die News zusammen erfahren. Das war im September 2019. Da gab es natürlich viele Gerüchte davor und man hat mal was gehört und so weiter, aber auf Gerücht hält ich nicht. Also ich habe offiziell, ich glaube, das war sogar ich glaube, das war am Freitag, 2 Tage bevor Alsson im Grand Criterium gelaufen ist. Genau, das war für 48 Stunden davon. Das muss irgendwo Ende September gewesen sein.
Ja, ist jetzt etwas über 3 Jahre her. Ende 2019 war das, Anfang 2020 ging es dann auf komplett eigenen Beinen in Mülheim im neuen Stall weiter. Da bist du bis heute. Und ja, wenn du jetzt nochmal so an die Zeit damals zurückdenkst und wie das alles gelaufen ist, wie es zu Ende ging, mit was für einem Gefühl machst du das?
Das war 6 sehr schöne Zeit. In diesen 6 Jahren hatte man viele Gruppenrennen gewinnen können, fast 40. Und das war ein schönes Kapitel in meinem Geschichte mit dem Rennsport. Ich glaube, das ganze Rennsport ist so wie ein Buch. Und der Buch hat mehrere Kapitel. Der Schlenderer Zeit war eine davon und der Kapitel musste abgeschlossen werden. Das haben wir auch gemacht. Und das ist gut so. Und dann gibt es Zeit für neue Kapitel zu schreiben.
Wie du sagst, das waren natürlich sehr intensive Jahre. Wenn du jetzt da nochmal zurückblickst auf diese Schlenderhaner Zeit, was war da so das Besonderste, was dir in Erinnerung geblieben ist? Ohne dass wir jetzt unserer Kategorie da vorgreifen, der schönste Moment im Rennsport, aber jetzt mal nur auf Schlenderhahn bezogen.
Der Sieg von Guglielmi war vielleicht der schönste davon. Also weil Guglielmi war ein Pferd, den ich als Dreijähriger schon für das Dallmayr-Renntag für das kommende Jahr fest im Plan hatte. Und das Dallmayr-Rennen ist ein Rennen, das ich immer gewinnen wollte, weil ich in München 5 Jahre gearbeitet habe und das war damals das einzige Gruppe 1 in München. Und da wollte ich immer das Rennen gewinnen. Und dann kommt dieses Pferd, Guglielmi, als Dreijähriger und der war der perfekte Pferd für das Rennen. Und ich wollte das unbedingt mit ihm starten. Und als Vierjähriger, wo der in der Saison gestartet hatte, hat er in Düsseldorf das Gruppe 3 Rennen gewonnen. Da war er Zweiter in Baden-Baden in Gruppe 2, aber beide Rennen auf 1600 Meter. Und der dritte Start sollte das Dallmayr Rennen. Nur die Besitzer damals waren nicht so ganz happy, das Pferd von 1600 auf 2000 Meter zu bringen. Und ich hatte kurz davor das Gefühl gehabt, dass ich das Rennen nicht laufen werden. Und da musste ich mir natürlich überlegen, wie ich die Besitzer überredet, doch in München zu laufen. Und nach dem Streichungstermin, wir haben uns die übrig gebliebene Pferd zusammen angeschaut und analysiert. Und wir hatten gedacht, dass es eigentlich nicht so schwer wäre, das Rennen, und wir sollten doch probieren. Und da haben wir uns entschieden, Guglielmi da starten zu lassen. Und er hat auch gewonnen. Und das war natürlich ein tolles Ergebnis.
Also man kann es schon so richtig nachfühlen nochmal, wie besonders der Sieg für dich auch gewesen ist. Aber hat ja wirklich auch im schönen Stil gewonnen. Aber lass uns nochmal auf deine Trainerkarriere schauen, weil da ist mir eine Sache aufgefallen, die sich schon, ja, wie so ein roter Faden irgendwo durch deine Karriere zieht, was das Trainersein angeht. Also das ist dieses Privattrainer-Ding oder zumindest Privattrainer-ähnliche Ding. Das hat schon so angefangen. Du warst für Klaus Hofmann, Stall Lucky Owner, warst du der Privattrainer damals, ganz zu Beginn. Gut, dann warst du 2 Jahre in Chantilly, da war es dann ein Stück weit anders. Aber als du dann zurückgekommen bist, auch wieder Schlenderhahn, 6 Jahre, über die haben wir jetzt schon gesprochen, Familie von Uhlmann, auch wieder so ein Private-Trainer-Ding. Das ist dann auseinandergegangen, 2020, dann der große Neustart in Mülheim, auf ganz eigene Faust. Aber auch dann gleich schon wieder so ein Riesenbesitzer am Stall mit dem Gestüt Hönihof, der irgendwie den halben Stall voll gemacht hat. Wieso hat es dich da immer wieder zu so einer Art von Beschäftigung hingezogen? Und wie kam es überhaupt dazu? Weil man ist ja dann schon doch, wie wir jetzt gemerkt haben, sehr abhängig von diesem einen großen Besitzer dann.
Wow, gute Frage. Nee, ich glaube, das ist ein paar Schicksale. Man trifft mal ein paar Leute im Leben, die Begegnungen, die man macht, die können sein eigenes Schicksal auch der eine oder der andere Richtung ändern. Ich finde, das ist eine tolle Geschichte, die man da mitgemacht hatte. Ob das bei Klaus Hoffmann war damals mit Lucky Owner. Der Mann hat mir auch in meiner Karriere als Trainer gut geholfen und unterstützt. Ich bedanke mich an der Stelle dafür. Und dann musste man natürlich in Frankreich wieder neu anfangen. Das hat auch ganz gut geklappt. Da hatte ich auch mehrere Besitzer, die 2 Jahre, wo ich in Chantilly war. Und dann kam der Anruf von Baron. Und dann musste man wieder für einen großen Besitzer arbeiten. Das war auch tolle Jahr, haben wir viele Rennen gewonnen. Dann kam wieder der Abbruch. Und dann musste man wieder klarkommen. Und jetzt in Mülheim, der große Besitzer war bis vor kurzem Gestüt Hönihof. Und mit dem ich sehr gute Erfolge auch hatte. Die waren auch in Bergheim-Zeit auch bei uns im Stall. Da gab es auch ein paar Gruppe-Sieger, und ich glaube, ich hatte jeden zweiten Pferd von Hönihof war ein Black-Type-Pferd. Und davon leben wir, und das hat alles Spaß gemacht. Aber alle schöne Sache hat auch irgendwann ein Ende, und da muss man sich wieder neu finden und hoffen, dass man neue Begegnungen macht im Leben.
Wenn du jetzt nochmal so ein Angebot kriegen würdest von irgend so einem ganz großen Gestüt, die sagen würden, Herr Carvalho, wir hätten Sie gern jetzt wieder als Privattrainer, würdest du da mitmachen oder sagst du, du willst jetzt mal vielleicht einen anderen Weg einschlagen oder einfach sagen, ich bin gerade ganz froh, wie es ist, jetzt noch ein paar mehr Pferde im Stall und dann ist die Sache gut.
Ja, also theoretisch gibt es einen Spruch, und man sagt immer, das erste Mal ist ein Unfall. Das zweite Mal ist ein Zufall, und das dritte Mal ist immer selber schuld.
Ja.
Ich habe schon zweimal hinter mich, das dritte Mal wäre ich selber schuld, also der Antwort wird nein.
Wir haben jetzt gerade schon über den schönsten Schlenderhahner-Moment gesprochen. Wir haben aber natürlich noch die Kategorie der schönsten Moment im Rennsport. Und es kann jetzt natürlich sein, dass das dasselbe ist. Dann hätte ich mir selber ein Eigentor geschossen. Aber vielleicht hast du ja auch noch einen anderen Moment für uns. Was war für dich der schönste Moment im Rennsport?
Der schönste Moment.
Viele Momente, aber wie gesagt, es gab wenige Momente, wo ich feuchte Augen hatte, und Guglielmi war eins davon. Also du hast ja doch ein eigenes Tor geschossen.
Ja, ich habe es gerade schon gemerkt. Ich habe jetzt noch gehofft, dass da noch irgendwas anderes kommt. Vielleicht der erste Gruppe-1-Sieg damals irgendwie mit
Die
Ivano oder
war
sowas.
auch sehr schön mit Ivano, und das war auch ein schöner Moment, gar keine Frage, die erste Gruppe rennen. Und es gibt aber der erste Rennen, die man gewinnt als Trainer oder als Besitzer, ist auch schön, als Besitzer, als Jockey, meinte ich. Nee, also kann ich nicht viel sagen. Also Guglielmi war wirklich, wo du mir das gefragt hast, das Erste, was ich im Kopf hatte.
Also, dann haben wir es zumindest schon mal zweimal erzählt, die Geschichte. Dann ist sie ja nochmal unterstrichen worden. Wir haben aber noch eine weitere Kategorie und das ist die, wo die meisten Leute nicht so gerne drüber reden. Aber auch da musst du jetzt durch. Unser peinlichster Moment.
Der peinlichste Moment.
Oh, viele. Welchen willst du haben?
Ja, alle. Wir haben Zeit. Wir haben unfassbar viel Zeit.
Der wichtigste war vielleicht für mich, also der peinlichste, in Vichy. Da habe ich ein Hindernisrennen geritten. Mit einem Pferd namens Sarko, glaube ich. Und es war 20 Starter und wir waren ziemlich eng beieinander hinter dem der Gummistart. Und am Start ist meine Bügelriemen kaputt gegangen durch einen Zusammenstoß mit einem anderen Pferd. Und ich ging auf dem ersten Hindernis nur mit einem Bügel. Ja, dann bin ich gesprungen, habe ich gesehen, oh, es fällt was. Da habe ich den zweiten Bügel wieder ausgemacht und da bin einfach hinterher ohne Bügel gesprungen. Ja, und nach 8 Hindernis, da war die Kraft leider aus. Ich hatte damals auch keine gute körperliche Kondition vielleicht, aber ich konnte mir nicht mehr am Sattel halten. Und ich bin nach dem letzten Hindernis wie ein Gummipuppe auf das Pferd hin und her gewackelt. Und ich bin irgendwann runtergefallen auf der Flach, weil ich mir nicht mehr am Pferde halten könnte. So wie so ein Zeichentrickfilm, ne? Das Blöd dabei ist nur, dass es ein PMU-Rennen war. Und der Kameramann oder der Kamera, die Kameraleute haben natürlich nur mich im Visier, weil das so lustig war, statt die vordere Pferde.
Ach du
Ja,
Scheiße.
mein einziges Glück, es war Ende 80er Jahre und es gab kein Social Media. Weil wenn es so wäre, würde ich heute immer noch darunter leiden müssen. Nur die Video gibt es nicht mehr, man kann aber das Rennen nicht mehr abrufen und das ist auch gut so.
Bist du dir sicher, dass es das nicht mehr gibt? Vielleicht gibt es ja noch irgendwo ein France Gallo-Archiv und wir haben da irgendjemanden, den wir bestechen können
Ja,
irgendwie.
gut, aber du musst lange suchen, bevor du was findest. Ich glaube, du findest das
Wir schauen auf jeden Fall mal nach. Wir haben noch eine Kategorie, die es nicht jedes Mal gibt, aber wir haben das letzte Mal von unserem Sascha von Pferdewetten.de schon erfahren, dass er sich zumindest Mühe geben möchte, dass er in fast jeder Sendung auftaucht in diesem Jahr. Und tatsächlich ist es so, dass er für dich mal wieder ein Sascha will wissen aufgezeichnet hat und hat eine spezielle Frage an dich. Bitteschön.
Sascha will wissen.
Hi, Tippi, mein Lieber. Schön, dass du bei uns in der Sendung bist. Mal, vielleicht hast du es ja mitbekommen. Zwischen Alex und Philipp ist ein Streit ausgebrochen, ne? Welches Rezept für Froschschenkel am besten ist. In Sahne, Knoblauch oder Provence. Ich habe ein bisschen Angst, dass sich dieser Streit zwischen den beiden zu einer, na, sagen wir mal, Art lustig anzuschauenden Faustkampf entwickeln könnte. Und deswegen will ich da ein bisschen vorbeugen. Kannst du den beiden helfen? Was tatsächlich das bessere Rezept ist und isst du überhaupt Froschschenkel oder ist das Klischee?
Das Klischee sagt ja, dass jeder Franzose gerne Froschschenkel isst. Also von dem her.
Also ich habe öfter mal Froschschenkel gegessen, aber da sind mir zu wenige Fleisch da drauf, leider. Und darum, wenn ich die Wahl habe, nehme ich lieber Schnecken.
Aber
Aber
Schnecken ist ja auch nicht mehr Fleisch, Chippy, die kleinen Dinger da, die Dings da.
ja, gut, dann schmeckt mir besser. Und nur ja, wie am besten immer noch mit Butter, viele Knoblauch und Kräuter. Mehr braucht man nicht.
Mit Butter und Knoblauch und Kräuter. Also der
Ja.
Philipp hat ja immer Provençal gegessen. Also das heißt mit so einer Tomate-Paprika-Soße.
Tomat, ja,
Ja.
kann er machen. Der Philipp kommt aus der Tschechei, also nicht bekannt für kulinarische.
Ja, eben. So, und ich habe sie wenigstens mit so einer Cremesoße. Knoblauch und Creme, weißt du, so. Das finde ich gut.
Aber ja, ich meine, Geschmack macht gut, also wie man will.
Ja, das stimmt. Weißt du was, wir rufen den Philipp jetzt mal an, oder? Den müssen wir jetzt mal damit konfrontieren, dass du zumindest knoblauchtechnisch auf meiner Seite bist und nicht auf seiner.
Philipps Mumm der Woche.
Und jetzt ist er auch bei uns in der Leitung, Philipp Minarik. Grüß dich, Philipp. Jean-Pierre Cavallo ist heute unser Gast.
Bonjour, Entraîneur, ça va?
Bonjour, Philippe, ça va bien?
Ja, komm, Philipp, hopp. Jetzt musst du auch weitermachen, wenn du so angefangen hast.
Très bien, merci.
Geht doch.
Hör mal, wie oft haben wir
Ja,
beide
ja, ja.
eigentlich zusammen das deutsche Derby
Das
gewonnen?
deutsche Derby, wir hatten das noch vor, oder?
Also hat man nicht geschafft, verdammt.
Sollte man vielleicht nochmal probieren?
Mit mir wird es schwierig, glaube ich.
Ich
Ja, oh.
glaube, Philipp, unerfolgreicher im deutschen Derby als zu deiner aktiven Zeit könntest du auch jetzt nicht mehr sein, um ehrlich zu sein.
Das stimmt, das stimmt.
Das
Ich
stimmt
war, glaube ich,
allerdings.
bei 17 oder 18 Versuche war ich, glaube ich, einmal Fünfte. Das war's.
Wie oft hast du der große Preis von Baden gewonnen?
Viermal,
Das muss man schon erstmal
davon
machen.
zweimal für dich.
Ja, wir haben es gerade schon auseinandergefriemelt. Also, ihr habt ja ein Gruppe-1-Rennen nach dem anderen zusammen weggeknallt. Das war eine hocherfolgreiche Zeit, ne?
Philipp war als Jockey immer sehr interessant, je größer die Rennen waren. Also das ist so ein Ein Typ, der ist so gut mit Druck ausgegangen. Je größer das Rennen war und besser hat er geritten. Das war immer für mich erstaunlich, wie der mit so großer Aufgabe umgegangen ist.
Philipp, wie war der Chippy als Trainer zu dir? Oh je.
Quatsch,
Da
also
gibt's
ohne
erstmal ein hartes
Quatsch.
Funkloch.
Da gibt's ein Funkloch, genau, glaube ich auch.
Ich glaube, ich habe hier Chippy 8 Gruppen gewonnen. Das habe ich für keinen anderen Trainer geschafft, natürlich. Und der Umgang war schon, ja, wie ich schon sagte, da war immer ziemlich wenig Druck. Das muss man ihm lassen. Also war ein großer Rennen, Welthand, ungeschlagene Favoritin Indiana zum Beispiel. Und ich habe keinen Druck mehr gespielt. Wo natürlich Druck war da, Druck ist immer da. Und Druck, das vergessen die meisten großen Besitzer und Trainer, Druck brauchst du nicht aufbauen. Der ist sowieso da. Den brauchst du nicht plötzlich aufbauen. Den musst du eher versuchen abzubauen. Das wird nicht besser durch mehr Druck.
Ja, das stimmt allerdings. So reiterlich begnadet, wie du warst, hat der Jean-Pierre Cavallo gerade tatsächlich aber mir recht gegeben, was unsere Froschschenkelfrage angeht, lieber Philipp. Der hat zumindest mal gesagt, dass Provinzial gar nicht geht.
Na gut, da muss ich jetzt natürlich dieser Franzose, ja. Da sind die
Ja,
gerade am
das Provinzial, die war mal für die Touristen.
Philipp, du
Und
Tourist.
ich bin Tourist, das ist in Ordnung. Also, geht voll in Ordnung.
Ja, sag mal, Philipp, bist du eigentlich noch in Thailand oder bist du schon wieder zurück?
Ich bin schon wieder in Hannover, in der Kälte.
Ja, ich habe es gemerkt an deinem Empfang. Der ist nämlich schon wieder so schlecht, dass ich mir schon wieder gedacht habe, er muss schon wieder in Hannover rumhängen, weil in Thailand war der nämlich ausnahmsweise mal ganz gut, als wir miteinander gesprochen haben. Nee, ich frage dich deshalb, weil ich nämlich von Jean-Pierre Cavallo eine Geschichte gehört habe und ich weiß nicht, ob die stimmt. Stimmt das, Chippy, dass du in Thailand mal von einem Affen mit Kokosnüssen beworfen wurdest?
Nein, nein, das stimmt nicht so ganz. Nee, wir waren mit ein paar anderen Touristen auf einem Fluss unterwegs, ja. Und da gab es schon diese ganze wichtige Tiere und die hängen da in die Bäume und wir haben kurz angehalten mit unsere kleinen Boote da und die waren von uns genervt und die haben uns wirklich Kokosnussschale von oben nach unten geworfen, aber getroffen haben sie Gott sei Dank nicht. Aber die haben uns echt weggejagt.
Ja, eben. Also mit anderen Worten haben sie euch schon beworfen. Stimmt ja doch. Die haben euch nur nicht getroffen, ne? Das war das.
Ja, genau. Ja.
Ja, okay. Also von dem her ist gut. Da ist vielleicht ganz gut, dass du doch so schmal bist immer noch. Weißt du, wenn du jetzt noch so einen dicken Kessel hättest wie ich oder so, da hätten sie mich sofort abgeworfen, die Affen wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
Und ich
Das
habe
kann schon sein.
Chippy zufälligerweise wirklich nicht abgesprochen, wirklich zufälligerweise im Urlaub auf Gran Canaria getroffen.
Echt?
Ja, das stimmt ja. Ja, zusammen damals haben wir noch zusammen gearbeitet und man brauchte mal ein bisschen Urlaub, ein bisschen so abstauen, dass man sich ein bisschen erholen
Voneinander
kann. Und das erste Mal, was man trifft, ist Philipp.
Da war die Freude groß. Sehr gut.
Das war mit der Erholung.
Ja, ich hab ihn ja Gott sei Dank nur alle 2 Wochen an der Backe, aber du hattest ihn ja damals länger an der Backe, den Philipp. Naja, aber er ist ja ein ganz netter. Gell, Philipp?
Dankeschön.
Bitte. Philipp, du musst uns noch einen Tipp der Woche geben, deinen Mumm der Woche, wenn wir dich schon am Telefon haben. Wer gewinnt denn am Wochenende?
Verdammt schwierig. Also Dortmund ist gerade sehr schwierige Karte. Ich habe dir das vorgeschickt. Wie heißt das hier nochmal, Sunny? Sunny von Weismar, von Effig Weismar.
Boah, du hast mir vorhin eine WhatsApp geschrieben.
Hallo.
Warte, Sunny Star heißt das Pferd.
Sunny Star, ja.
Läuft im ersten Rennen 11:20 Uhr mit Sean Byrne.
Mein Lieblingsreiter, Erlaubnisreiter.
Ja, also gut, das Rennen sieht jetzt nicht ganz so schwer aus, aber das klang mir jetzt eher so ein bisschen nach einem Verzweiflungstipp, ehrlich gesagt, Philipp.
Richtig.
Gut, also wir wetten jetzt einfach mal Sunny Star ein bisschen aus Sympathie und hoffen, dass wir dann in 2 Wochen einen ordentlicheren Tipp haben von dir, Philipp.
Jo.
Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Dankeschön, Männer. Bonsoir.
Tschüss, Philipp.
Philipp Minnerig, wie immer bei uns bei Vollhorst zu Gast. Aber unser Hauptgast diese Woche ist und bleibt natürlich Jippy Jean-Pierre Cavallo, der gerade an der Côte d'Azur sitzt in Cagnes-sur-Mer. Cagnes-sur-Mer. Und das Gute ist ja, wenn man so einen Informanten vor Ort hat, dann, wir sind ja weit weg. Ich sitze ja hier. Was weiß ich, wo im kalten Deutschland. Da haben wir ja vielleicht die Chance auf noch ein paar Tipps für die nächsten Tage. Ich weiß ja nicht, ob du irgendwas irgendwie von deinen Trainerkollegen noch gehört hast, die jetzt irgendwie am Wochenende Starter haben oder so und uns da noch ein bisschen füttern kannst oder irgend sowas, Chippy.
Ich habe leider nicht gehört, also kann ich dir nicht helfen dabei. Aber auch sonst Ja, dann musst du halt nach Kanchamja fliegen.
Das hatte ich eh schon lange vor. Ganz viele haben gesagt, das soll irgendwie so toll sein, aber ich habe es bisher noch nicht geschafft. Ich schaffe es wahrscheinlich dieses Jahr mal nach St. Moritz. Das ist zumindest mal so ein Ziel für
Das
dieses
ist
Jahr.
aber, da finde ich was ganz anderes.
Ja, wobei ich weiß nicht, ob ich St. Moritz so 100% cool finde oder ob ich, also ich war einmal erst in St. Moritz und ich fand es so ein bisschen schräg. Also so die Leute, die sich da so gar nicht für den Rennsport teilweise interessieren und es geht nur darum, hier Champagner saufen und Pelzmantel und so
Ja,
und
gut, ich habe mal die Gelegenheit auch gehabt, in St. Moritz zu reiten, und ich glaube, dass jeden Jockey in dieser Welt muss sowas einmal erleben, weil das ist schon was ganz Besonderes, auf einer gefrorenen See zu reiten. Aber ganz ehrlich, wenn man das einmal gemacht hat, dann braucht man nicht mehr. Also mir hat das gereicht, der ein oder der andere Mal. Da war ich keine große Fan von St. Moritz. Ich fand das auch, das ist eine schöne Show, das ist echt eine sehr schöne Gegend, damit du in die Bergen. Gar keine Frage, aber ich muss das nicht haben.
Ja, es ist halt alles so teuer einfach, ne? Also Hotelzimmer kannst du ganz vergessen, 300, 400 € die Nacht. Tribünenplatz 85 Franken oder die kleine Tribüne 50 Franken. Dann VIP-Tickets kriegst du hier 690 €, schön Lounge und so. Das geht bis 1.000 € hoch. Der, ich finde das richtig krass. Also das, boah.
Ja,
Krass.
gut, das ist St. Moritz,
Ja.
da muss man schon wissen, aber es muss für alle was dabei sein, und St. Moritz gehört dazu. Das ist der Saint-Tropez der Winter. Ja, warum nicht, aber jeder muss selber wissen. Also ich finde da gut, die einmal Rennen zu reiten dort, dass man muss man das einmal erleben, wie gesagt, aber auch sonst ist nicht so mein Welt, ne.
Ja, ich schaue es mir vielleicht mal an und dann berichte ich danach, wie es am Ende dann gewesen ist. Wenn ich noch Geld habe für die Rückfahrt danach. Schauen wir mal.
Ja, gut.
Ja, das ist das Wichtigste. So, jetzt, was machen wir? Charity-Wette müssen wir noch machen. Pass mal auf.
Die Charity-Wette.
Du kennst das Prinzip. Du kriegst 100 € von Pferdewetten.de und die darfst du setzen, entweder 100 Sieg oder 50 Sieg, 50 Platz auf ein Rennen in der Zukunft. Und das wird dann für einen guten Zweck gespendet und den guten Zweck darfst du dir auch aussuchen. Jetzt fangen wir aber erstmal mit dem guten Zweck auch an. Weißt du schon, für welchen guten Zweck du das spenden wolltest, wenn du gewinnen solltest?
Also wenn das klappen sollte, ich bleibe bei unserer Branche und ich werde die Jockey-Unterstützungskasse das
Das
Geld spendet.
finde ich gut.
Ich glaube, das ist jeden Euro wichtiger. Es geht immer darum, in Schwierigkeit geratene Jockey oder Trainer oder wie auch immer zu unterstützen. Und das wäre wichtig, dass man diese Jockey-Unterstützungskasse unterstützt.
Das ist gut. Und weißt du schon, in welchem Rennen du wetten möchtest?
Ja, weiß ich auch, weil das Rennen ist zwar in sehr naher Zukunft. Das sollte schon nächste Woche der Fall sein. Das Rennen befindet sich in Florida, in Gulfstream. Das ist das Pegasus-Rennen.
Ich glaube, du bist der Erste tatsächlich, der Amerika genommen hat. Außer Breeders' Cup hatten wir natürlich mal, da hat Jochen Stargardt ja gewonnen. Aber sonst so, okay, Pegasus World Cup, 3 Millionen US-Dollar gibt es da, 28. Januar.
Genau, ja. Wir hatten das Glück, hier in Cancermer von genau 3 Tagen einen Besuch von Florent Giroud zu haben, mit wem ich am Abend essen gegangen bin, und er war sehr, sehr optimistisch mit seinem Pferd Cyberknight, dass er das Pegasus-Rennen gewinnen könnte. Also meine Bitte geht an das Pferd Cyberknight,
Cyber Knife
Pegasus.
steht auf 2,6 zu 1 Sieg oder für 1 und
Da muss man
1,30 € Platz. Muss man Sieg, oder? Alles Sieg.
alles sicher. Der
Genau.
Florent hat gesagt, er gewinnt das auch.
Okay, das ist gut. Dann ist das ja mal eine Ansage. Und dafür 2,60 € für einen ist ja wirklich dann sehr, sehr gut. Für so eine Aussage und
Jeden
ich.
Euro ist wichtig, ja,
Ja,
genau.
definitiv. Kriegst du bei keiner Bank. Also, 260 € gehen dann an die Jockey-Unterstützungskasse, wenn Cyberknife gewinnen sollte, 28. Januar, Gulfstream Park, Pegasus World Cup im Langzeitwettmarkt von Pferdewetten.de kann man das nachwetten. Das ist sehr gut. Da hattest du aber, glaube ich, noch nie einen Starter. Ich glaube so, das Exotischste war tatsächlich der Japan Cup damals, oder?
Ja, genau, ja, das Japan Cup, wir sind schon dreimal in Japan gewesen. Das war immer tolle Zeit, ja.
Ja, also ich weiß noch, damals gerade dieser Japan Cup mit Ivanhoe, als er da Sechster geworden ist, das habe ich auch schon mal dem Philipp erzählt hier im Podcast. Das war das Jahr, wo ich selber auch da war, wo ich das erste Mal im Leben Japan Cup und diese Atmosphäre war ja schon als Besucher unfassbar
Also
krass.
ich schon,
Ja.
Das ist schon was wahnsinnig, oder?
Ja, vor
Das ist schon
allem.
kurz vor der Starter, wenn der Starter auf sein Auto da rauskommt, Richtung Starterstelle. Boah, das ist so Gänsehaut pur.
Ja, weil die dann auch alle, ne, wenn das Raunen da durch die Menge geht, ne, und dann mit ihren, diese Klatschpappen, die die da hatten, wo die auf einmal so klatsch, klatsch,
Genau,
klatsch, klatsch.
das ist genau der Moment.
Ja,
Ja.
also das fand ich echt krass. Da habe ich jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich daran denke irgendwie. Das muss ja als Trainer und als Aktiver noch 10-mal krasser gewesen sein, oder? Oder ist einem der.
Ja, das war schon was, ja. Und wie gesagt, man kriegt mal richtige Gänsehaut und das Herz klopft in Wahnsinn. Und das ist schon, das muss man auch mal erleben.
Gibt es noch so ein Ziel von dir, wo du sagst, da willst du auf jeden Fall nochmal irgendwie dabei sein? Am besten jetzt vielleicht als Trainer oder im Notfall einfach als Besucher?
Als Besucher habe ich mir immer gedacht, ich wollte mal nach Cheltenham gehen.
Mhm.
Habe ich noch nie geschafft. Und es muss auch tolle Atmosphäre. Und das werde ich irgendwann mit Sicherheit machen, als Tourist natürlich, um so eine Atmosphäre auch mal gesehen zu haben. Ich glaube, das ist wichtig. Der Kentucky Derby muss auch eine tolle Atmosphäre sein. Aber das ist so Sache, die werde ich als Privat- und als Tourist mal machen. Ich glaube nicht, dass ich als Trainer irgendein Pferd in Cheltenham anbieten werde oder in Kentucky Derby. Das glaube ich weniger.
Kentucky Derby, glaube ich, tatsächlich auch, wird schwierig, aber sonst so Amerika oder so, das dafür kennen wir dich viel zu gut, als dass da nicht nochmal irgendwas kommt, dass du auf einmal wieder 5 Gruppe 1 Pferde im Stall hast. Das kann ich mir bei dir schon gut vorstellen. Wenn du jetzt mal so aufs nächste Jahr denkst, oder aufs nächste, also auf dieses Jahr, 2023, was sind da so deine großen Hoffnungen? Ja, also ich meine, klar, Mythico, der ist noch im Stall, der wird dieses Jahr fleißig weiterlaufen, denke ich mal, ne?
Ja, der Mythico sollte dieses Jahr noch laufen in Grupperennen. Ich bin mir sicher, dass er noch Grupperennen gewinnen kann. Das ist ein toller Sauer wäre, der hat 2, 3, 4 und 5 Jahre gewonnen. Das wäre natürlich meine Wunsch. Wir haben noch ein Pferd namens Sir Philipp, genannt nach Philipp Minarek. Der immer noch sieglos ist, aber auch schon mal Zweite in Saint-Léger war. Das ist natürlich ein Kandidat für die ganze Steierrennen, Orléans-Rennen und so weiter. Das sollte auch eine Pferde, der, wie gesagt, in diese Steierrennen von sich sprechen lassen sollte. Und dann muss man natürlich auf die jüngere Pferde aufbauen. Und da schaue natürlich etwas schwierig aus, weil es viele dunkel dabei. Aber ich glaube, bei der Hengst haben wir ein Pferd namens Mythico noch. Das ist natürlich ein Bruder von Mythico. Und Mythicara, die ganze Geschwister können alle galoppieren. Also es gibt keinen Grund, warum Mythico noch nicht galoppieren könnte. Das ist auch der einzige Pferd, der eine Derby-Nennung hat im Stall. Und bei der Stute, wir haben noch eine ungeprüfte Stute namens Chanel Gold, die auch als wahrscheinlich als Französin der Weg nach Frankreich führen sollte. Die schaue auch nicht talentfrei zu sein. Und dann Soldier Honneur-Stute, Name Bluton, die schon zweimal gelaufen ist und wenn sie gut überwintert hat, könnte auch, sage ich mal, bei der Distanz bis Maximum Mile auch der ein oder der andere Punkt nach Hause bringen könnte in obere, etwas bessere Rennen.
Chippy, ich bedanke mich für das offene Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. War sehr angenehm. Ich wünsche dir eine gute Heimreise morgen von Canzelmer und weiterhin viel Erfolg für alles, was kommt. Und mach's auf jeden Fall gut. Was heißt Tschüss auf Portugiesisch? Das musst du wissen, oder?
Ah, gute Frage.
Na,
Nee, das kann ich dir nicht sagen.
ich kann es mal googeln.
Nein.
Dann haben wir
Ja.
wenigstens noch einen Bildungsauftrag erfüllt. Tschüss, Portugiesisch. Ja,
Ich kann
super.
in Italienisch sogar sagen, Arrivederci, aber in
Ja.
Portugiesisch,
Und weißt du, was heißt? Ciao. Das hätten wir uns jetzt auch merken
ja,
können,
hasta
oder?
mañana,
Hasta
au
mañana.
revoir, à la prochaine.
Au revoir, au revoir. Merci bien. Weiterhin Hals und Bein. Dankeschön, Chippy.
Bedanke mich, danke für die Gelegenheit und dann erfolgreiche Wochenende und bis nächstes Mal.
Das war also Chippy Jean-Pierre Cavallo, der gerade in Canzelmer an der Côte d'Azur in Frankreich weilt und für uns Zeit hatte, ein Interview zu geben. Neunfacher Gruppe-1-Sieger als Trainer. Und ich habe es gesagt, so wie wir ihn kennen, wird er die 10 Gruppe-1-Siege auch noch voll machen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Netter Typ, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, tschüss und auf Wiederhören.
Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.